Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute Morgen lauschen, hören, wie auch immer, auf Worte aus der Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1, ab Vers 1. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihn zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Schabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Ja, liebe Gemeinde, wir wollen unseren Gang durch die Bibel fortsetzen und der Spur der Zahl 40 folgen. Heute hören wir auf Worte des Evangelisten Lukas, eines Arztes von Hause aus, der außerdem ein Reisebegleiter des Apostels Paulus war und der die Apostelgeschichte als auch das Lukas-Evangelium verfasst hat. Dieser Lukas, der adressiert seine Schrift an Theophilos, an den er sowohl das Lukas-Evangelium als auch die Apostelgeschichte richtet. Und zur Person dieses Theophilos kann man nachlesen. Im Lukas-Evangelium wird der Adressat des Buches mit erlauchter Theophilos angeredet. Eine Anrede, die schriftlich und auch mündlich für römische Senatoren, Ritter, ähnliche Würdenträger verwendet wurde. Demnach hätte man sich diesen Theophilus als vornehmen Mann vorzustellen. Letztlich ist aber unklar, ob die Anrede im engen Sinne gemeint war und dieser Theophilus als römischer Adliger ausgewiesen wird oder ob sie lediglich im allgemeineren Sinne sozusagen als ehrende Anrede gemeint ist. In Lukas 1 auf jeden Fall, wie wir gerade gehört haben, können wir lesen ab Vers 1, da Lukas sagt, da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Dieser Lukas macht gleich von Anfang an deutlich, welches Ziel er hier mit seinem Bericht verfolgt. Und ich denke, wir dürfen annehmen, dass auch uns heute dadurch Lukas sozusagen eine Richtschnur mit auf den Weg gibt, wie wir mit Gottes Wort umgehen sollten. Dieser Lukas, der kannte den Herrn Jesus Christus nicht persönlich, so auch wie wir heute natürlich den Herrn Jesus nicht persönlich getroffen haben. Aber er stützte seinen Bericht, so könnte man vielleicht sagen, auf die wahren Experten. So führt das Lukas ja auch aus, denn er sagt, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Das heißt, die Ausführungen des Lukas, die stützen sich auf Augen- und Ohrenzeugen unseres Herrn Jesus. Und außerdem sind sie, das ist, denke ich, nicht ganz unerheblich, außerdem sind diese Zeugen Diener des Wortes. Und dieser Lukas ist, wie ich habe es ja gerade erwähnt, er ist Arzt und jede Berufsgruppe hat wahrscheinlich so ihre eigenen Eigenheiten oder Macken, könnte man vielleicht sagen, aber hier ist es eher eine Eigenheit. Dieser Lukas ist ein sehr genauer und auch ein sehr sorgfältiger Mensch und so fährt er fort, dass er sagt, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgepriesener Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Lukas gibt da seinem Theophilus und uns allen eine Kernbotschaft, vielleicht könnte man auch sagen, eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Im Übrigen eine Lebensweisheit oder eine Kernbotschaft, die in der Heiligen Schrift immer wieder auftaucht. Wir müssen den sicheren Grund der Lehre Gottes erfahren und uns auf diese stützen. Wenn dieser sichere Grund fehlt, wenn die Lehre also wackelig oder unvollkommen ist, so muss auch jedes auf dieser wackeligen, unvollkommenen Lehre aufgebaute Haus dementsprechend wackelig und auch einsturzgefährdet sein. Und so beginnt unser Lukas hier in unserer heutigen Bibelstelle seine Ausführungen mit einem kurzen Hinweis auf das sogenannte Lukas-Evangelium und fährt dann fort. Denn er sagt, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Hier, liebe Geschwister, haben wir wieder jene Zahl 40 in der Bibel, die eine so große Bedeutung innehat. Wir erinnern uns noch einmal an die 40 Jahre der Bewährung des Volkes Israel in der Wüste oder aber auch an die 40 Tage des Fastens unseres Herrn Jesus, an dessen Ende er dann vom Geist Gottes in die Wüste geführt wurde, und sich gegenüber dem Satan und seinen Anfechtungen zu bewähren hatte und der diese Prüfung bestand. Heute Morgen geht es wieder um 40 Tage, in denen der Auferstandene Christus auf dieser Erde weilte und damit einen Beweis, so wie der Evangelist Lukas schreibt, antrat, dass die Klauen des Todes ihn nicht hatten im Grabe halten können, sondern dass er von den Toten auferstanden war und somit allen Gläubigen voranging, die dereinst auch von den Toten auferstehen werden. Ich habe jetzt formuliert, dies war aus Gottes Sicht notwendig. Das ist natürlich immer so eine problematische Formulierung, weil ich Gottes Sicht natürlich nicht jetzt allen Einzelheiten kenne. Ich habe es deshalb so formuliert, dass ich glaube, es war wahrscheinlich notwendig, da die Kreuzigung Jesu und auch die Grablegung Jesu zunächst einmal wie ein Schlag ins Gesicht für all jene war, die sich von diesem Jesus einen strahlenden, weltlichen Sieg gegen diese verhassten Römer erwartet hatten. Und nun plötzlich lag dieser Hoffnungsträger, dieser Jesus dort in seinem Steingrab. Tja, und alles schien verloren. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, liebe Geschwister, dass die Sicht eines Menschen, die Sicht von jedem von uns, von dir, von mir, oftmals sich fundamental unterscheidet von der Sicht Gottes. Das heißt, dieser Jesus, der da ans Kreuz geschlagen worden war, auch das war für viele zunächst einmal, wie man heute auf Neudeutsch sagt, wahrscheinlich ein No-Go. Das konnte ja nicht sein. Jetzt hing er dort am Kreuz. Dann ist er verstorben. Dann ist er begraben worden. Dieser Jesus hatte die Schlacht nicht verloren. Das heißt, was die Menschenaugen, und ich denke, wenn wir damals dabei gewesen wären, hätten wir da nicht wesentlich anders reagiert. Das heißt, was Menschenaugen zunächst nicht zu sehen vermochten, hatte Gottes Allmacht längst vorbereitet. Sein Sohn, Jesus Christus, er würde von den Toten auferstehen und sein Opfertod am Kreuz von Golgatha würde für all jene, die sein stellvertretendes Opfer dankbar annehmen, den Weg zu Gott, dem Vater, ebnen. Das heißt nicht das, was wir Menschen ja immer glauben oder glauben wollen. Nicht das Tun der Menschen sollte den Sieg erringen, sondern Gottes Gnade und Jesu Opfertod waren alles, was der sündige Mensch brauchte. Doch diese Gerechtigkeit allein aus Glauben heraus, das war etwas, was die Menschen damals, und ich denke, das kann man auch über die heutige Zeit sagen, was auch die Menschen heute nicht fassen können, und vielleicht sollte man auch formulieren, was sie gar nicht fassen wollen. Denn wenn du und wenn ich gar nichts tun können, ja, was sind wir dann? Dann sind wir allein auf Gottes Gnade angewiesen. Und ich denke, das zu akzeptieren, dass wir gar nichts tun können, wo wir doch gerne etwas tun wollen, das fällt so unsagbar schwer. Und unser Herr Jesus, der nutzt nun diese 40 Tage, die er hier auf dieser Erde dann noch einmal hat, nachdem er nämlich von den Toten auferstanden war, er nutzt diese Tage vollumfänglich aus. Carpe diem. Ich weiß nicht, ob jemand den Satz kennt, vielleicht hat er es auch als Bild zu Hause in der Wohnung kennen. Carpe diem, nutze den Tag, so könnte man diese Zeit überschreiben. Und ich denke, wir alle sollten uns heute Morgen die Frage gefallen lassen, wie sieht es da mit deinem, wie sieht es da mit meinem Carpe Diem eigentlich aus? Wir saßen heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft und wir haben feststellen dürfen, dass alles Gnade Gottes ist. Und einer der Brüder war es, glaube ich, der von Stolpersteinen. Egal, jemand sprach heute Morgen von Stolpersteinen, die Gott einem gegebenenfalls auch manchmal in den Weg legt, dass wir zum Nachdenken kommen. Und an diesen Stolpersteinen wird uns klar, dass wir die Dinge nicht in der Hand haben. So ist die Frage heute Morgen, was fangen wir mit der durch die Gnade Gottes für uns erkauften Zeit eigentlich an? Unser Herr Jesus, was machte der? Nun, wir können lesen, dass er vom Reich Gottes redete. Und er macht deutlich, dass er kein Mensch wie du und ich ist. Ein Mensch wie du und ich, der kann in die Vergangenheit schauen. Aber Jesus, er kann noch etwas, er kann nämlich in die Zukunft blicken. Und das können wir nicht. Und so stehen die Worte hier in der Apostelgeschichte. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also er sieht in die Zukunft. Ich habe jetzt die Tage mit einem Bruder mich unterhalten und da ging es auch darum, dass immer wieder Menschen meinen, Gottes Willen zu kennen und die Zukunft zu kennen und dann ankündigen, wann der Herr Jesus wiederkommt, wann dies oder jenes passiert. Und die Sachen treten soweit nicht ein. Der Herr Jesus wusste, was er spricht. Er sah, konnte in die Zukunft sehen und das, was er ankündigte, trat natürlich dann dementsprechend auch ein. Und was Jesus hier ankündigt, ist das Mittel, was Gott seinen Kindern schenkt, die allein auf ihn und seinen Opfertod auch vertrauen, das ist der Heilige Geist. Ja, das ist sozusagen der dritte Teil der Person Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und auch hier wird wieder deutlich, das ist wichtig. Ich weiß nicht, aus welchem Hintergrund ihr kommt, aber ich persönlich ich kenne Gemeinden, die da etwas anders mit umgehen, mit dem Heiligen Geist. Denn ich glaube, dass hier deutlich wird, dass alles, aber wirklich alles vom Herrn kommt. Das heißt, wir können dem Heiligen Geist nicht befehlen und es gibt auch kein menschliches Mittel oder Ritual, welches uns den Geist Gottes verdienen ließe. Obwohl es Gemeinden gibt, die die Geisttaufe durchführen und dann werden die Hände aufgelegt und dann kommt der Heilige Geist und plötzlich kann man in Zungen reden und all solche Dinge. Ich denke, dass hier an der Stelle auch wieder deutlich wird, dass der Heilige Geist von Gott kommt. Er wird den Menschen geschenkt, aber wir Menschen können nichts dafür tun, dass wir ihn jetzt erhalten im Sinne von, ich tue das und das und dann habe ich ihn mit Sicherheit. Und dann kommt der Herr Jesus, und das ist auch interessant, weil ich glaube, dass Lukas eigentlich genau auch hier heute Morgen in der Särg predigen könnte und das auf uns auch zutrifft. Ja, Lukas kommt hier auf ein Kernanliegen der Menschen zu sprechen. Und dieses Kernanliegen erhitzt mit Sicherheit oder hat damals die Gemüter erhitzt und erhitzt sie heute immer noch. Die Menschen sitzen jetzt mit Jesus zusammen und jetzt heißt es, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Ja, liebe Geschwister, wir sind alle ziemlich neugierig. Es gibt einfache Neugier, wir sitzen ja nachher beim Essen zusammen, mich würde interessieren, was gibt es vielleicht, das mag eine Neugier sein, wo ich auch eine Antwort erhalten würde, wenn ich gefragt hätte vor der Predigt. Aber es gibt mit Sicherheit auch Dinge, die wir wissen wollen. Aber die Kenntnis, die wird uns verwehrt. Ja, das ist nicht nur in geistlichen Bereichen so, sondern auch in weltlichen. Und der Teufel, liebe Geschwister, der macht sich das zunutze. Diejenigen, die sich dem Teufel anschließen, die bekommen ja etwas versprochen. Im Kleingedruckten steht dann immer noch etwas anderes, aber sagen wir mal, was die Menschen versprochen bekommen, ist in der Regel, dass die Menschen Weisheit geschenkt bekommen oder Erkenntnis über Dinge, die dem menschlichen Auge normalerweise verborgen sind. Und durch dieses Anzapfen kosmischer Kräfte, so könnte man es vielleicht formulieren, wird dem Suchenden dann eine größere Einsicht, ein verborgenes Wissen, eine größere Macht versprochen, die ihn aber letztendlich auf einen dunklen Pfad in Richtung Satan und seinen Gefilden zieht. Der Heilige Geist Gottes, ich will es nochmal betonen, den der Herr aus reiner Gnade austeilt, ist der andere Weg, den Menschen beschreiten dürfen, die Gottes Gnade, Gottes Wirken aus seiner Hand entgegennehmen, ohne durch eigene Leistungen sich diese erarbeiten zu können. Und dieser Heilige Geist, das verspricht uns die Bibel, wird uns in alle Wahrheit führen. Ja. Mit Sicherheit nicht alle Wahrheit, die wir gerne hätten, mit Sicherheit nicht jede Erkenntnis, die wir von Gott erbitten, aber vielleicht könnte man es so formulieren, der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit führen, die Gott für uns vorgesehen hat. So. Und wenn wir Dinge nicht erfahren, vielleicht solange wir hier auf Erden weilen, dann wird Gott wissen, warum. Eine weitere Frage, die ganz wichtig ist, die steckt nämlich hier ja auch in dieser Wissensfrage ganz expressis verbis wortwörtlich also drin. Das ist die Frage nach dem Reich Israel und ob der Herr Jesus dieses aufrichten werde oder wieder aufrichten werde. Und natürlich, behaupte ich jetzt mal, kann man diese Frage der Jünger nachvollziehen. Man lebte da unter römischer Herrschaft und man träumte, wenn ich sage, man träumte, also dann vielleicht nicht jeder, aber denke ich, viele träumten natürlich davon, von einem starken Herrscher, einem König, sage ich ja, der mit weltlicher Macht die Römer vertreiben und der wieder ein Reich in Israel aufrichten würde. Und hier sehen wir natürlich eine Parallelen zur heutigen Zeit. Ich denke, auch wenn ich da jetzt selber nicht direkt kürzlich vor Ort war, dass auch viele Juden heutzutage sich natürlich so etwas erhoffen. Und aus dem historischen Kontext heraus, wenn man sich also anschaut, was das jüdische Volk im Holocaust erlebt hat, dann war und ist die Lehre für viele Juden auch heute noch, uns hilft niemand. Nur die eigene Stärke, vor allen Dingen auch die militärische Stärke, die wird das Überleben des Staates und des Volkes Israel garantieren. Und wenn man sich die letzten 60 Jahre da anschaut, dann scheint es zunächst einmal natürlich auch so, dass diese Sichtweise bestätigt wird durch die Tatsache, dass Israel da immer noch da ist und die Kriege auch soweit gewonnen hat. Und von daher ist, denke ich, für viele klar, der Beweis ist erbracht. Die eigene Stärke, nicht nur die militärische, auch die Stärke des eigenen Geheimdienstes und, die hat unser Überleben garantiert. Frage ist ja natürlich immer, das ist die durchaus menschliche Sicht, ob das auch die Sicht der Bibel ist. Zunächst einmal ist interessant, dass der Herr Jesus die Frage, der Jünger da und somit auch die innewohnende Forderung seiner Anhänger zurückweist. Das Schöne bei Jesus ist, der ist immer so klar und deutlich. Ja, der redet nicht um den heißen Brei herum, sondern er spricht zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Klare Antwort, direkt zwischen die Augen. Liebe Freunde, das ist keine Frage. Also ihr könnt sie stellen, aber das gebührt sich nicht. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das heißt, Jesus weist hier klar und deutlich auf die Quelle aller Macht hin und die liegt ganz allein bei Gott. Das heißt, Gottes Allmacht, Gottes Wille, Gottes Ratschluss, was auch immer wir hier einsetzen wollen, auf jeden Fall, dass diese ganzen Punkte bestimmen ganz allein Zeit und Ort jeglicher Handlung. Und so dürfen wir auch, das kann man mit Sicherheit, kann man da auch anderer Meinung sein, aber ich sage das jetzt mal, und so dürfen wir auch in Bezug auf Israel im Jahre 2025 wissen, dass es nicht die IDF, also die israelische Armee, nicht ihr Geheimdienst, wer auch immer da in Israel sozusagen für die Sicherheit zuständig ist, dass es mit Sicherheit nicht diese Institutionen sind, die das Volk und den Staat Israel bisher vor dem Untergang bewahrt haben, sondern dass es allein Gottes Gnade war. Und die Gnade Gottes ist es auch, so unser Herr Jesus, die den Heiligen Geist schicken wird, der die Jünger und somit auch uns heute zu Zeugen Gottes bis an das Ende der Erde machen wird. Wir sehen hier, dass Gottes Gaben immer aufs Engste mit Gott selbst verbunden sind. Und dass die Gaben Gottes immer wieder zum Geber zurückkehren sollten, beziehungsweise auf den Geber hinweisen sollten. Frage ist, ob wir uns das in unserem Leben schon einmal bewusst gemacht haben oder ob wir uns das auch immer wieder bewusst machen. Und der Herr Jesus warnt auch, das hatte ich gerade schon ausgeführt, und das gilt mit Sicherheit für uns heute genauso, dass wir nichts begehren sollten, was uns nicht zusteht. Und liebe Geschwister, auch wenn ihr alle hier so friedlich und treuherzig mich anschaut, ich glaube, dass wir Menschen oftmals Dinge begehren. Das können materielle Dinge sein, das können aber auch geistliche Dinge sein. Und vielleicht haben wir auch dieses Bedürfnis, Dinge zu erfahren, wie ich schon ausgeführt habe. Und wir haben oder glauben, ein Recht zu haben darauf, diese Dinge auch dann wirklich zu erfahren. Und ein so ein Punkt ist, ich höre das immer wieder und ihr hört das mit Sicherheit auch immer wieder, das ist so der Punkt, wann wird der Herr Jesus wiederkommen? So, und man schaut so in die Welt hinaus und denkt sich, na jetzt ist doch bestimmt Zeit. Als Historiker muss ich euch sagen, es gab da auch im Mittelalter Zeiten oder nach den Weltkriegen oder immer wieder Zeiten, wo Menschen sicher waren, na, also jetzt ist sozusagen wirklich alles erfüllt, also jetzt wird der Herr Jesus wiederkommen. Und ja, die Frage ist durchaus verständlich, aber ich denke, dass die Bibel uns warnt, dass wir nicht auf falsche Bahnen geraten sollten. Gott schenkt Erkenntnis und Weisheit und Einsicht, wem er will und vor allen Dingen, wann er will. Das heißt, wir sollten als Christen nicht versuchen, Gott zu etwas zu zwingen oder Einsicht zu erzwingen, wo Gott sie uns verwehrt hat, wo selbst der Jesus sagt, Leute, das ist nicht die Frage, die ihr zu stellen habt. Und die Bibel, Lukas hier in seiner Apostelgeschichte fährt dann mit Worten fort, die ein großer Trost für uns Menschen sein sollen, sein können, sein sollten. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, wo steht ihr da? Und seht gen Himmel. Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ich denke mal, das wären Engel gewesen sein. Ja. Also auf jeden Fall die zwei Männer in weißen Gewändern, sagen wir mal die Engel. Die weisen die Anhänger Jesu darauf hin, dass der einst unser Herr Jesus wiederkommen wird. Aber, eingedenk der Worte unseres Herrn, es ist nicht unsere Aufgabe zu erkunden, wann das genau sein wird. Und die Frage dieser zwei Männer, dieser Engel, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Ich weiß, da begebe ich mich jetzt vielleicht auch auf dünnes Eis, aber vielleicht könnte man die Worte auch so interpretieren, mit Sicherheit auch anders, aber vielleicht könnte man sie einfach mal so interpretieren, dass wir unseren Blick, liebe Geschwister, auf die Dinge richten sollten, die momentan wichtig sind. Jetzt sehe ich natürlich schon den erhobenen Zeigefinger. Natürlich ist ein Blick zu Gott im Himmel niemals falsch. Aber ich glaube, dass unser Blick nicht ständig auf etwas gerichtet sein sollte, was dann kommt oder kommen wird, wenn Gott der Vater es für richtig hält. Das heißt, das ständige Hoffen und Beten. Und glaubt mir, ich kenne Menschen, die so an diesem Gedanken auch festhängen, dass sie quasi schon vielleicht gar nicht mehr planen bis zum Ende des Jahres und Dinge, die anstehen, gar nicht angehen, in der Hoffnung, der Herr Jesus wird bis dahin längst wiedergekommen sein. Das heißt, das ständige Hoffen und Beten, dass der Herr möglichst noch heute kommen oder noch heute kommt, das ist kein falscher Wunsch, liebe Geschwister. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aber dieses ständige Hoffen und nur darauf fixiert sein, kann uns in nicht schriftgemäßer Weise dazu verführen, Gottes Weg für uns hier auf Erden aus den Augen zu verlieren. Auch hier setze ich mich gerne Widerspruch aus, aber ich denke, dass es zunächst mal darum geht, dass wir denken an dieses Carpe Diem, dass wir unseren Gaben gemäß auf Erden, dass wir uns einbringen, dem Willen Gottes entsprechend und nicht ständig auf sein Kommen warten, welches wir jedoch durch unser Tun und unsere Gebete nicht beschleunigen können und uns auch nicht erarbeiten können. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, ein Schabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten, Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Noch waren die Apostel Jesu und noch sind wir, liebe Geschwister, hier auf Erden. Keiner von uns weiß, wann der Herr Jesus wiederkommen wird. So lasst uns die von Gott zur Verfügung gestellte Zeit voll auskosten. Seien wir zunächst doch mal einfach dankbar über die Gaben, die er uns gegeben hat. Und wenn ich mich hier so umschaue, dann gibt es hier ganz verschiedene Gaben. Und keiner von uns muss neidisch oder eifersüchtig sein auf die Gaben eines anderen. Gott weiß, warum der eine Klavier spielen kann und der andere die Ruhe bewahrt, selbst in den unmöglichsten Situationen vielleicht. Und wieder ein anderer kann vielleicht gut kochen oder kann mit Menschen ins Gespräch kommen. Liebe Geschwister, Gott allein weiß, warum du so bist, wie du bist. Und Gott wird auch wissen, warum ich so bin, wie ich bin. Das heißt, lasst uns doch zunächst einmal dankbar sein. Für all das, was Gott uns gegeben hat. Er weiß, warum er uns das gegeben hat, wenn wir es vielleicht auch selber nicht immer wissen. Erzählen wir, so wie der Herr Jesus das gemacht hat, wo er hier die 40 Tage auskostete, erzählen wir von ihm und seinem Sohn Jesus Christus. Berichten wir Menschen über Jesu Opfertod am Kreuz und auch davon, dass sie nichts zu bringen haben oder nichts bringen müssen. Das ist ja die Vorstellung. Ich muss. Nein. Lieber Freund, du brauchst gar nichts. Alles ist doch schon bereits getan. Fordern wir sie auf zur Buße. Ermutigen wir sie, Jesu Opfertod am Kreuz für ihre Sünden in Anspruch zu nehmen. Und immer wieder, du brauchst nichts zu tun. Du kannst gar nichts tun, alles ist schon getan. Und bauen wir nicht auf unsere Redekunst, bauen wir nicht auf unsere Belesenheit, bauen wir nicht, sucht euch was aus, sondern bauen wir auf den Heiligen Geist. Bauen wir doch auf den Heiligen Geist. Der ist uns doch versprochen worden und der wird uns in alle Wahrheit führen. Und er ist es auch, der die Herzen der Menschen anrührt. Das ist doch nicht meine Redekunst oder dein, was weiß ich, was du alles beherrschst oder nicht beherrschst. Das heißt, nutzen wir den Tag, Carpe Diem, um Gott zu verherrlichen und um seinen Sohn Jesus Christus zu preisen. Und wir wollen heute schließen mit Worten aus 2. Petrus 3, ab Vers 8. Denn da heißt es so schön, eins aber sei euch nicht verborgen. Hier macht die Bibel den Vorhang oder lüftet die Bibel den Vorhang. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige von euch für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Er hat Geduld mit euch, liebe Geschwister, und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber, und das ist das, worauf wir bauen können, das ist sicher, nicht heute Nachmittag um 15:01 oder nächste Woche um 3, keine Ahnung. Aber die Bibel sagt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Amen. Ich will noch beten mit uns. Ja, lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, wir Menschen sind doch so oft ungeduldig, wir wollen so viel wissen, aber du sagst, ihr braucht das gar nicht wissen. Es ist nicht das, was ihr fragen sollt. Du, Herr Jesus, bist ans Kreuz gegangen von Golgatha. Du, Herr Jesus, wirst dereinst wiederkommen. Noch ist Gnadenzeit, noch können Menschen zu dir kommen. Wir bitten um den Heiligen Geist, der die Menschenherzen anrührt, dass Menschen noch zu dir kommen, dass ihre steinernen Herzen angerührt werden. Und du, lieber Vater im Himmel, weißt, wann die Stunde ist, wann der Tag ist, wann die Zeit gekommen ist, dass dein Sohn wieder zurück auf die Erde kommt. Wir wissen nur eines, dies wird geschehen. Wann, das wissen wir nicht, aber wir wollen dich loben und dich preisen. In Jesu Namen. Amen.